Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Haben Sie sich auch vorgenommen, im neuen Jahr was für Ihre Gesundheit zu tun? Vor ein paar Jahren hätte Ihnen da vielleicht noch jemand zu mehr Alkohol geraten.
Das Gesunde am Wein ist tatsächlich der Alkohol.
Forscher in aller Welt gehen mittlerweile davon aus, dass Rot- und Weißwein fast gleich gut vor Herz- und Kreislauferkrankungen schützen.
Kann Wein also vor Herzinfarkt schützen? Ein Vergleich verschiedener Länder zeigt, je höher der Rotweinkonsum ist, desto seltener sind die Todesfälle durch Herzinfarkt.
Ja, da haben wohl noch ein paar mehr Faktoren eine Rolle gespielt, nicht nur der Wein. Früher dachte man tatsächlich, Wein schützt das Herz. Mittlerweile sieht die Forschung das ganz anders. Am besten für die Gesundheit ist natürlich gar kein Wein, gar kein Alkohol. Warum trotzdem so viel getrunken wird, welche Rolle da die Alkohollobby spielt und warum es mittlerweile vor allem Frauen sind, die oft riskant trinken. Wir sprechen gleich über eine neue Doku zu all diesen Fragen. Wann haben Sie das letzte Mal Alkohol getrunken und war es viel Alkohol? Wenn Sie eine Frau sind, dann haben Sie jetzt statistisch gesehen mehr mit dem Kopf genickt, als wenn Sie ein Mann sind, denn eine neue Doku sagt das hier.
Statistisch trinken Männer mehr, aber im riskanten Konsum, das heißt ab da muss man mit schweren gesundheitlichen Folgen rechnen, da haben die Frauen die Männer überholt. Was ist da los bei uns Frauen? Es sind übrigens nicht irgendwelche Frauen, die auffällig trinken, sondern die mit hoher Bildung.
Ja, da tun sich Fragezeichen auf bei den Macherinnen dieser Doku. Und was sie da jetzt rausgefunden haben über Frauen und Alkohol und was die Forschung mittlerweile zu Gesundheit und Alkohol so sagt, darüber spreche ich jetzt mit einer der Dokumacherinnen, mit Julia Schweinberger. Herzlich willkommen.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Wie sind Sie denn zu diesem Thema gekommen? Also hat Sie das vorher schon interessiert, speziell dieses Thema Frauen und Alkohol?
Nee, gar nicht. Also da müsste ich mich ja mit meinem eigenen Konsum auseinandersetzen. Deswegen habe ich das sehr gerne lange verdrängt.
Ja.
Aber mein Kollege, der Sami Kamis, kam dann da drauf, weil wir in dem Format Dirty Little Secrets uns mit Themen beschäftigen, die nah an der Lebensrealität unserer Zielgruppe sind. Und Alkohol ist nun mal einfach Alltag. Und dann haben wir uns eben doch gefragt, vielleicht sollten wir uns mal damit beschäftigen, wie schlimm ist es denn wirklich? Mhm. Und unterschätzen wir da nicht vielleicht so ein bisschen den Alkohol?
Ja, das heißt, Sie haben eingesehen, dass es ein Thema ist, was man sich mal anschauen sollte. Was würden Sie denn sagen? Also warum ist es wichtig, dass wir speziell über diese Verbindung zwischen Frauen und Alkohol sprechen?
Ja, also wir haben halt gemerkt, dass für Frauen der Alkoholkonsum nochmal ein bisschen schädlicher und gefährlicher ist als vielleicht für Männer. Das klang ja auch gerade schon so an in dem Ausschnitt, den wir da gehört haben, dass eben Frauen mittlerweile die Männer überholt haben, was den riskanten Konsum angeht. Vielleicht muss man das mal kurz erklären, was riskant ist. Also wenn man oder wenn ich als Frau am Tag so ein kleines Glas Wein trinke, dann befinde ich mich eigentlich schon in einem riskanten Konsum. Und ich muss sagen, für mich war das schon auch krass, weil ich jetzt bisher mal dachte, naja, so ein Glas am Tag, das ist ja eigentlich total okay. Ist es halt leider nicht.
Mhm. Und Sie gehen in der Doku auf die Suche nach Antworten darauf, also wie es dazu kommt, dass vor allem Frauen und auch gut gebildete Frauen riskant trinken. Und wir können ja mal ein, zwei Antworten hören, die bei Ihnen in der Doku auftauchen.
Ich habe aber auch dieses popkulturelle Bild von, ne, jetzt hat man so einen Erfolg und jetzt ist man so eine Boss-Babe-Maus und jetzt hat man ja schon wieder ein Buch und so.
Boss-Babe-Maus, geil.
Ja, und jetzt muss man da natürlich auch in eine gute Bar gehen und man hat dann, mir schmecken aber so richtig gute Drinks sehr, sehr gut.
Und bei mir ging es um dieses Bild von Erwachsensein und kultiviert sein.
Ja, auch das.
Das war, das lief auf so einer Identitätsebene ab. Ich dachte, um ein erwachsenes, kultiviertes Leben zu führen, muss ich halt trinken.
Also kultiviert sein und popkulturelle Vorbilder, sind das so die Haupterklärungen?
Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Erklärungen. Also einmal das, genau, wir haben da ja zum Beispiel Giovanna Reisinger gehört, die das ganz gut erklärt hat. Also Sex and the City hat uns das halt einfach irgendwie vorgemacht, so die Karrierefrau, die trinkt, ne, man kann sich das leisten, man geht in eine gute Bar, das ist ja irgendwie auch ganz schick. Aber natürlich hat sich bestimmt auch der gesellschaftliche Druck irgendwie, ne, der auch eine Rolle spielt. Also gerade Frauen, die müssen irgendwie Karriere und Kinder unter einen Hut bringen. Und das ist halt auch nicht ganz leicht. Und da ist ja auch, ne, Alkohol trinken, das, ne, lindert ja auch ein bisschen so den Stress. Und so sind es, glaube ich, verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass einfach der Alkoholkonsum bei Frauen jetzt in der riskanten Menge gestiegen ist.
Mhm. Und, Ja, und Sie haben auch gerade gesagt, also das ist gestiegen und gleichzeitig, Sie wollten sich das erstmal gar nicht so richtig angucken, das Thema. Und Sie deuten das ja auch in der Doku einmal an, dass Sie sagen, Sie haben bei vielen Menschen, bei vielen Frauen nachgefragt, ob sie für ein Interview zur Verfügung stehen. Und viele haben auch abgelehnt. Haben Sie das Gefühl, dass da gar nicht so genau hingeguckt werden will?
Ich glaube schon. Also klar, wenn ich von mir ausgehe, ich wollte mir es eigentlich nicht so genau anschauen. Und ich glaube auch, dass es bei vielen, dass es so ein Thema ist, ja, man will sich da nicht so genau damit beschäftigen. Und wir haben halt gemerkt bei unseren Anfragen, dass es Frauen oft so ging. Also es war viel leichter eigentlich jemanden dazu bekommen, Frauen, die eh gar nicht trinken, die dann sagen, ja, kann mich schon dazu äußern. Aber Frauen, wir haben auch wirklich nach Frauen gesucht, die eben trinken, weil das halt nun mal ja das Normale ist. So. Und dass bei den Frauen oft so die Angst war, oh Gott, ich bin dann in so einer Doku, ich werde dann mein Leben lang mit Alkohol irgendwie in Verbindung gebracht, ich bin dann vielleicht stehe als die Säuferin da, das möchte man nicht.
Mhm. Ja. Sie haben aber ein paar Frauen gefunden, aber Sie sprechen nicht nur mit Frauen, sondern Sie sprechen ja auch mit Forschern. Und spannend ist, Sie haben einen so einen Forscher in der Doku, der vor 20 Jahren ungefähr gesagt hat, dass Wein gesundheitsförderlich ist. Und der hat auch gesagt, wenn man das Gegenteil behauptet, dann könnte man auch behaupten, die Erde sei flach. Also der war da voll von überzeugt. Mittlerweile sieht er das aber anders, oder?
Ja, also mittlerweile hat er seine Meinung um 180 Grad quasi geändert oder gedreht. Das ist ganz interessant, weil das war ja wirklich so, also überall, wo man hingeguckt hat, waren diese Nachrichten, ein Glas, es geht immer um dieses eine Glas Rotwein, das irgendwie gesundheitsförderlich ist. Und der hat sich dann eben, er hat das auch geglaubt und hat dann mit einer Kollegin sich aber mal diese Studien genauer angeschaut. Woher kommt es denn und wer wurde da mit wem verglichen? Und da kam dann halt drauf, dass eigentlich da zwei Gruppen Menschen verglichen wurden, die man gar nicht miteinander vergleichen kann. Also die eine Gruppe war so die Trinker, die eben so ein bisschen trinken, die aber auch gleichzeitig sehr gesund leben, viel Sport machen, Gemüse essen. Und auf der anderen Seite die Gruppe der Nicht-Trinker, die aber vielleicht mit dem Alkohol aufgehört hat, weil sie schon mal gesundheitliche Probleme hatten oder weil sie vielleicht mal zu viel getrunken haben. Und das wurde miteinander verglichen. Mhm. Und das lässt natürlich dann die Gruppe derjenigen, die trinkt, viel besser aussehen. Und so kam dieser Mythos eigentlich zustande, dass dieses eine Glas Rotwein gesundheitsförderlich sei.
Mhm. Und das erzählt Ihre Doku ziemlich eindrücklich, wie sich da auch eben die Forschung wandeln kann und wie klar sie sich da gewandelt hat. Und spannend ist auch, wie Sie beleuchten, welche Rolle die Alkohollobby und die Alkoholindustrie dabei spielt, dass dann doch dieses Bild vom gesunden Glas Wein aufrechterhalten bleibt. Was für eine Rolle spielt das da?
Ja, also das hält sich ja eigentlich bis heute, muss man sagen. Und das ist, um bei dem Beispiel gerade zu bleiben, also diese zwei ForscherInnen, die finden da raus, das stimmt ja irgendwie gar nicht so. Und man müsste dann meinen, okay, das müsste ja dieses gesamte Bild jetzt ins Wanken bringen. Jetzt müsste sich doch was verändern. Jetzt müssten wir doch irgendwie alle sagen, okay, Alkohol ist doch nicht so gesund. Tut's aber nicht, weil die Alkohollobby einfach wahnsinnig mächtig ist und sofort wieder dagegen, also ihre Argumente vom gesundheitsförderlichen Rotwein parat hat. Und die sind einfach so viel mächtiger als quasi diese zwei Wissenschaftler auf der anderen Seite, dass das total überlagert wird. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, das ich auch ganz interessant finde, wie die Lobby so arbeitet, weil es geht wirklich um so Feinheiten, also auch in Formulierungen. So auf EU-Ebene zum Beispiel geht es um so einen Bericht, der soll Krebs eindämmen. Und da geht es um die Formulierung, da sollte eigentlich drinstehen, es gibt keine sichere Menge an Alkoholkonsum. Und was die Lobby dann durchgesetzt hat, ist, dass die Formulierung heißt, die sicherste Menge an Alkoholkonsum ist keine. Also es klingt erstmal eigentlich gleich, aber es impliziert halt, dass es andere sichere Mengen an Alkoholkonsum gibt. Und ja.
Ja, total spannend. Ist das auch das, was Sie da am meisten mitnehmen von dieser Doku? Also der Einfluss der Alkohollobby oder was ist so insgesamt Ihre Erkenntnis oder das Neue, was Sie so mitnehmen?
Also ja klar, also der Einfluss der Lobby, wobei mich das jetzt gar nicht so sehr überrascht, dass die stark ist, sondern ich finde, was ich gemerkt habe, man wird immer so, also es gibt ja so viele Statistiken und auch dann wird man so, gibt es so Kategorien, zum Beispiel sowas wie episodisches Trinken. So, das klingt irgendwie total dramatisch, aber es ist, das bedeutet eigentlich, wenn man an einem Tag 5 Getränke, also 5 alkoholische Getränke trinkt, dann befindet man sich oder dann macht man episodisches Rauschtrinken. Und das fand ich schon krass, weil so auf einer Party, ja, 5 kleine Gläser Wein hat man wahrscheinlich schnell zusammen. Und dass das eigentlich schon so ein problematischer Konsum ist. Und das war für mich schon auch, muss ich sagen, eine Überraschung und hat schon auch bei mir ein bisschen was verändert, ja.
Okay, das heißt, Sie sind jetzt auch vorsichtiger, was Alkoholkonsum angeht? Machen Sie jetzt auch Dry January?
Ja, ich bin nie so jemand, ich mache nicht so ganz oder gar nicht, sondern ich bin immer nicht so bei diesen Monaten mit dabei, aber es hat sich schon was verändert. Und ich glaube auch, wer das jetzt machen will, Dry January, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, tut es bestimmt gut. Aber es hat sich bei mir auf jeden Fall so langfristig oder dass ich oder so also sagen wir im Durchschnitt, dass ich auf jeden Fall insgesamt weniger trinke als vorher. Das hat die Doku jetzt schon bei mir ausgelöst, ja.
Kann auch sein, dass es vielleicht bei denen bei denen, die Doku sehen, auslösen wird, dass man da vorsichtiger wird. Julia Schweinberger hat diese Doku mitgemacht. Dirty Little Secrets heißt die, warum wir immer weiter trinken. Und die Serie hat 3 Folgen und die ist zu sehen in der ARD Mediathek. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier.
Ja, vielen Dank.
Ich presse hier aus Erde, einer geheimen Zutat und noch einer geheimen Zutat und Blumensamen. Ja, ein Trauergeschenk, und zwar Erde in Tränenform. Ich sag immer, das erdet, wenn man hier mit Erde arbeitet. Ist ja auch so. Man kann gut abschalten dabei. Ich lerne hier oft auch meine Texte, die ich dann entweder vor mir her spreche oder ich lege sie mir oder pinne sie mir hier an die Wand. Anemone, die den Laden hier betreibt, sagt immer, wir haben einen Clown im Keller. Das finde ich ganz schön, das Bild.
Wie bist du zu dem Job hier, zu dem Nebenjob gekommen?
Also so ist es, glaube ich, ist tatsächlich in der Pandemie entstanden. So einmal als so Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu verdienen, weil ich Geld brauche. Ganz einfach.
Ist Comedian sein der schönste Beruf für dich?
Boah, nee, ich glaube nicht. Nee. Ich wünschte, ich könnte das so sagen, aber ich glaube, es ist einer der grausamsten Berufe überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht sagen kann, dass es der schönste Beruf der Welt ist und warum ich es dann trotzdem mache. Also irgendwie brauche ich das, glaube ich, auch. Jetzt haben wir hier die Zutaten erstmal. Ist immer so ein bisschen Timing und Gefühl gefragt, wie auf der Bühne. Ups, wie auf der Bühne auch. Gefühl. Genau. Für mich ist es super schwierig, von Kunst und Kultur zu leben. Aber es ist auch eine Freiheit, das machen zu können. Ja. Die Frage ist halt, wo endet das irgendwann, wenn man halt vielleicht in Richtung Rentenalter unterwegs ist und ja, was passiert dann? Ja, ich weiß es nicht. Genau. Aber es klingt alles so depressiv, ist es gar nicht, ne? Also es zwingt mich ja niemand, das zu machen. Ich mache es ja auch, weil ich es gerne mache. Ich stehe gerne auf der Bühne, ich unterhalte gerne Leute. Ich freue mich, wenn die Leute lachen und wenn Gags funktionieren, die ich mir überlegt habe. So, jetzt kommt der Hammer.
Spürst du was von der Rezession oder in Berlin gibt es ja jetzt die Kulturkürzungen? Ist das etwas, was dich als Comedian betrifft?
Naja, bei mir gibt es ja nichts mehr zu kürzen. merke ich nichts. Also ich merke, dass viele Veranstalter verschwinden. Ich weiß, dass viele Veranstalter auch versuchen, Unterstützung zu bekommen.
Förderungen,
genau. Und irgendwie führt da zumindest die Veranstalter, die ich kenne, da kein Weg rein im Bereich Stand-Up-Comedy. Das ist so ein bisschen, hier in Deutschland ist mein Eindruck das Stiefkind der Kultur. Es ist zwar da, aber gewollt ist es nicht, sagen wir mal so. Also, jetzt weiter geht's, weil steht ja auch noch ein Auftritt an heute. So, und jetzt trocknet das Ganze hier. Und das Schöne ist ja, ich sehe hier, wenn ich hier nach der Arbeit rausgehe, sehe ich hier ein Ergebnis. Ja, ich sehe, wie ich aus den einzelnen Komponenten die Tränen geformt habe mit meinen eigenen Händen. So, das ist ein greifbares, sichtbares Ergebnis. Ja, jetzt heißt es nur noch aufräumen. Und dann kommt der eigentliche Job.
Ja, der eigentliche Job und der Plan B. So heißt unsere Reihe über Menschen aus der Kulturwelt, die sich gerade nach Nebenjobs und nach neuen Plänen umschauen. Und das hier war der Comedian Thomas Schwieger aus Hamburg, porträtiert hier von Ingrid Wenzel. Und wenn Sie unsere Reihe Plan B hören wollen und noch mehr Kulturmenschen hören wollen, die gerade nach neuen Plänen suchen, finden alles zum Nachhören in der Deutschlandfunk-App. Grönland ist ein großartiger Ort und seine Menschen werden enorm davon profitieren, falls und wenn es Teil der USA wird. Das sagt Donald Trump, der künftige Präsident der USA. Und das hat auch schon in seiner ersten Amtszeit gesagt, dass er Grönland gerne kaufen möchte. Und gestern hat Donald Trump ergänzt, dass er auch einen Militäreinsatz gegen Grönland nicht ausschließen würde. Heftige Worte und es gibt eine besondere Reaktion darauf. Der dänische König, Grönland gehört ja zu Dänemark, der hat jetzt nämlich das Wappen von Dänemark umgestaltet und der Eisbär auf dem Wappen, der ist jetzt größer geworden. Das ist so eine Art Wappengewalt gegen Waffengewalt vielleicht. Was diese Neugestaltung des dänischen Wappens genau bedeutet, wofür Wappen überhaupt stehen, darüber spreche ich jetzt mit dem Adelsexperten Michael Begasse. Herzlich willkommen, Herr Begasse.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Das Wappen des dänischen Königshauses, das sieht anders aus seit dem 1. Januar oder seit jetzt. Und es besteht immer noch aus 4 Feldern, aber diese 4 Felder sehen ein bisschen anders aus. Ein Eisbär ist größer geworden. Was sind das denn für Veränderungen? Wie sieht das Wappen jetzt aus? Wie würden Sie das beschreiben?
Also bislang war der Eisbär, also das Kennzeichen für Grönland, und der weiße Widder als das Symboltier für die Färöerinseln, die gehören ja ebenfalls zu Dänemark, die waren in ein Wappen, in eines dieser Felder, dieser 4 Felder reingequetscht. Und jetzt hat jedes Tier ein eigenes Feld bekommen, weil der dänische König ganz klar sagen will, ihr Grönländer, ihr Färöer, ihr gehört zum Königreich Dänemark. Also es gibt nicht nur das Festland Dänemark, sondern ihr, die große Insel da im Norden und die wunderschönen Inseln ebenfalls im Norden, oben im Nordmeer. Ihr seid Teil Dänemarks. Und das will Frederik X., der ja nächste Woche ein Jahr auf dem Thron sitzt, das will er der Welt deutlich machen. Auch Donald Trump.
Und er hat dafür dann was anderes weggelassen, ja? Also diese 2 Tiere sind größer geworden, dafür fehlt was?
Es fehlen 3 Sterne. Die 3 Sterne, historisch gesehen, stehen für die Kalmarer Union. Man muss, wenn man in die Geschichte zurückgeht, muss man sagen, Dänemark, Norwegen, Schweden, die waren ja alle mal quasi ein Königreich. Also diese 3 Sterne hat der König mal hübsch beiseite gelassen, damit jedes dieser Tiere, damit jedes dieser Landesteile ein eigenes persönliches Feld bekommt.
Das heißt, ein Wappen zeigt immer an, was man so besitzt als Land oder Königreich? Oder für was steht so ein Wappen? Für was steht das, was da drauf ist?
Es steht für das Königreich. Also der König, also Frederik X., will sagen, das ist mein Land und in diesem Land sollen alle Leute gleichberechtigt sein. Darum geht es auch. Er möchte auch sagen, dass die Menschen in Grönland und die Menschen auf den Färöerinseln genau die gleichen Rechte haben wie die Menschen im Festland Dänemark. Und wir dürfen ja nicht vergessen, Grönland war ja bis 1953 sogar richtig abhängige Kolonie von Dänemark. Und heute, also bis zum Jahr 2025, sind Außen- und Verteidigungs- und Sicherheitspolitik und auch die Währungspolitik liegen in Kopenhagen. Also die werden in Kopenhagen gemacht, obwohl sie dann für Grönland gelten. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt natürlich auch Unabhängigkeitsbestrebungen in Grönland selbst. Mhm. Weil die fragen sich, wie kann es sein, dass 300 Jahre nach der ersten Besiedlung durch dänische Priester, wie kann es sein, dass wir immer noch Teil von diesem kleinen Dänemark sind? Wir wollen auch unabhängig werden. Also Donald Trump spielt da im Moment so ein bisschen den Menschen, die wirklich eine Unabhängigkeit von Dänemark wollen, in Grönland so ein bisschen in die Hände.
Und wenn Trump jetzt auch ein König wäre und USA ein Königreich wäre, dann würde Trump jetzt vielleicht auch ein Eisbär in sein Wappen reinmalen oder so? Oder wie wird es dann weitergehen?
Ich glaube, dann hätte Donald Trump das während seiner ersten Amtszeit schon gemacht. Er ist damals schon, hatte sich die Zähne ausgebissen an Königin Margrethe, also der Mutter des jetzigen Königs, weil sie und Donald Trump konnten nie miteinander. Margrethe hat mal eine persönliche Einladung in den Trump-Tower nach New York ausgeschlagen. Seitdem konnte er sie nicht so wirklich gut leiden, aber Königin Margrethe hat damals einfach gelächelt und geschwiegen und hat eindeutig gesagt, Grönland gehört zu Dänemark. Wenn, dann ist Grönland, hat die Möglichkeit, unabhängig zu werden. Aber was hat bitte schön Grönland mit den USA zu tun? Und wir dürfen bei dieser Geschichte eins nicht vergessen, Donald Trump schießt ja auch Pfeile in Richtung Panama-Kanal, in Richtung Panama, aber auch in Richtung Kanada. Und da ist ein anderer König betroffen, was kaum jemand weiß. Kanada ist eine Monarchie und der König ist König Charles III. Also Donald Trump legt sich im Moment nicht nur mit Frederik X. von Dänemark, sondern auch mit König Charles III.
Kommen wir nochmal zu diesem Wappen, was jetzt verändert wird. Das ist ja schon was Besonderes, ne? Also wenn ich richtig weiß, dann war die letzte Wappenänderung in Dänemark vor 100 Jahren. Wie oft passiert denn sowas? Ist es typisch, dass Könighäuser dann ihre Wappen verändern, wenn die Welt sich so radikal verändert?
Nein, das ist völlig untypisch. Völlig untypisch. Was sich immer verändert, sind diese persönlichen Wappen. Da sind meistens so Monogramme, so Schriftzüge drin. Aber wenn es um das Staatswappen geht, das ist wirklich eine Sache, die auch der König, da bin ich fest von überzeugt, mit Mette Frederiksen, also mit der Ministerpräsidentin von Dänemark, abgesprochen hat. Also das macht er ja nicht in einer Nacht-und-Nägel-Aktion, weil er Langeweile hat, sondern das war auch mit der Regierungschefin abgesprochen. Dänemark ist eine parlamentarische Monarchie, also die Regierung hat da auch ein Wörtchen mitzureden und die Mette Frederiksen wusste davon und dementsprechend, sonst hätte der König das nicht machen dürfen.
Jetzt kann man sich jetzt fragen, was das für ein Zeichen ist, ne? Also Donald Trump ist es wahrscheinlich egal, ob da jetzt der Eisbär ein bisschen größer geworden ist in dem Wappen oder nicht. Ist das ein Zeichen von Stärke, weil Dänemark dann zeigt, nö, wir sind, das ist Grönland, ist unser, oder ist es auch ein Zeichen von Angst, dass die jetzt wirklich sogar ihr Wappen verändern?
Ich würde was Drittes sogar sagen. Ja. Es ist ein Zeichen, dass man sich nicht irgendwelchem Getöse einfach so kommentarlos unterwirft. Wir dürfen nicht vergessen, die USA und Dänemark sind Partner in der NATO. Also ich habe gestern wirklich Gänsehaut bekommen, als Donald Trump militärische Sachen in den Mund genommen hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat ja gerade erst vorgestern, hat er ja seinen Sohn nach Grönland geschickt. Ja. Und neben ihm waren Menschen, die eine Basecap auf dem Kopf hatten mit Make America Great Again. Also bei diesen Bildern wird mir immer so ein bisschen mulmig, und aber er ist kein König, er ist ein gewählter Präsident der Vereinigten Staaten, er ist demokratisch gewählt worden und ich sag mal immer, jedes Volk bekommt das Oberhaupt, den Präsidenten, den es verdient hat. Und bei Frederik ist es so, der ist nicht gewählt worden, ist ein wunderbarer König, die Jahresbilanz nächste Woche fällt absolut positiv aus und mir macht diese Geschichte mit dem Wappen Frederik noch sympathischer, als er eh schon war.
Das sagt der Adelsexperte Michael Begasse zu diesem neuen Wappen von Dänemark, das jetzt einen größeren Eisbären zeigt und es klar machen möchte, dass Grönland eben zu Dänemark gehört und nicht zu den USA. Herzlichen Dank für Ihre Analyse und Ihre Hintergründe hier.
Herzliche Grüße aus Köln.
Wir lesen heute mal wieder in andere Kunstmagazine rein und schauen heute uns die neue Ausgabe des Kunstmagazins Monopol an. Und bei mir ist die Chefredakteurin von Monopol, Elke Buhr. Hallo.
Hallo.
Wie so oft kann man bei euch neue Künstlerinnen entdecken oder Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben und auf die man dann neugierig wird, wenn man das Monopol liest. In der neuen Ausgabe geht es um die japanische Künstlerin Leiko Ikemura. Auf dem Cover ist auch ein Bild von ihr zu sehen. Ich glaube, ein Selbstporträt, ziemlich viele Flächen, helle Flächen, aber auch starker Kontrast, schwarze Augen, leuchtend rote Konturen. Was ist das für eine Künstlerin und was ist das für ein Coverbild?
Das ist eine frühe Zeichnung von ihr und es ist wirklich ein Selbstporträt und ich finde die toll, weil die so transparent ist, also weil das eigentlich ganz gut widerspiegelt, was Leiko Ikemuras Kunst so ausmacht, nämlich, dass sie so flüchtig ist, so ein bisschen manchmal so hingehaucht, aber dabei überhaupt nicht romantisch, sondern da ist immer so was Düsteres darunter. Also Leiko Ikemura ist schon als ganz junge Frau, hat sie Japan verlassen, sie hatte keine Lust darauf, da irgendwie eine konventionelle Karriere zu machen, beziehungsweise Mutter zu werden, zu heiraten und so weiter, und damals war Japan noch sehr konservativ. Und sie hat gesagt, nee, reicht mir. War dann erst in Spanien, dann war sie in der Schweiz, dann war sie in Deutschland und hat in den 80er Jahren eigentlich schon mit diesen ganzen Macho-Männern ausgestellt. Also sie hat dann auch gemalt und sie war da mit Rainer Fetting und Doko Piel und so, die damals super erfolgreich waren. Und sie war dann so immer so die einzige Frau und dann noch als Japanerin daneben, hat sich da so durchgebissen. Und jetzt wirklich, nachdem sie dann sehr lange in Berlin auch an der UdK gelehrt hat, jetzt auf einmal nimmt ihre Karriere total Fahrt auf. Also sie hat jetzt eine tolle Galerie, unter anderem Listen Gallery aus New York. Sie hat irgendwie auf der letzten Freeze in London war der Stand alles ausverkauft und so. Und alle finden sie jetzt toll. Und völlig zu Recht. Und ich finde das so toll, weil diese Männer, mit denen sie in den 80ern konkurriert hat, die sind jetzt überhaupt nicht mehr spannend. Und jetzt ist sie das. Und das finde ich irgendwie, einerseits haben wir viele von diesen Geschichten, dass Frauen erst spät Karriere machen und so weiter. Aber dass es gerade sie jetzt ist, das freut mich wahnsinnig.
Und hat es mit ihr zu tun, mit ihrer Rolle, weil sie aus Japan kommt und eine Frau? Oder inwiefern hat es mit der Kunst zu tun? Inwiefern resoniert die und trifft die so ein Nerv, das, wie sagt man, den Zeitgeist?
Ich glaube, dass sie unter anderem den Zeitgeist trifft, weil sie so eine wahnsinnige Sensibilität hat. Also weil sie, ich sage mal, die hat so Antennen für alles. Also sie hat sie führt das selber so ein bisschen auch zurück auf den japanischen Hintergrund, dass man auf eine ganz andere Weise mit der Natur verbunden ist. Sie ist aber auch hypersensibel und sie sagt, sie spürt wahnsinnig viel von anderen Menschen. Sie spürt die Natur, sie spürt, wenn sich das Wetter ändert, also und wenn sie dann auch noch schlecht schläft, wie manchmal, wenn sie Ausstellungen macht, wie sie mir das erzählt hat, dann ist sie wie durchlässig und das spürt man in ihrer Kunst. Und wenn man das sieht, das sind also gerade die Malerei, das sind immer wie so Farbwolken, wo dann aber sich so Gestalten so herausschälen, die sind so ein bisschen geisterhaft und es geht sehr viel auch um so eine unkonventionelle Art, Weiblichkeit darzustellen. Also es gibt da Mütter, die ihre Kinder fressen, also wie bei Goya, also wirklich so eine, die Monstermütter und gleichzeitig die schützende Mutter. Und es gibt die Frauen, von denen man nicht weiß, die adoleszenten Frauen, die so ambivalent sind in ihrer Sexualität. Und das ist alles so angedeutet und wahnsinnig spannend. Mhm. Und gleichzeitig macht sie so Keramiken, die sind aus Glas, die sind teilweise aus Bronze, die auch wie so halb fertig sind, wo sich so Gesichter herausschälen aus Bergen oder anderen Formen. Also es geht auch immer wirklich um die Landschaft und den Körper und den Menschen. Und man sieht einfach wahnsinnig viel in dieser Kunst und die ist vor allen Dingen, also mir geht sie wirklich direkt in die Emotion rein.
Es hat so was Zerbrechliches, finde ich, und gleichzeitig hat es auch so was sehr stark Konturiertes. Also auch diese Oberfläche, es hat so was Haptisches, was so fast Grobes, irgendwie die Oberfläche, so wie das für mich aussieht. Und gleichzeitig eben so was, ja, sphärisch Zerbrechliches. Also ich sehe das auch total gerne, es macht irgendwie was mit mir. Und ich fand auch spannend, du hast sie ja getroffen im Interview und du schreibst, dass sie dir ihr Alter nicht verraten wollte. Und es steht auch nirgends in dem Artikel. Also wir wissen nicht, wie alt sie ist. Was für eine Rolle spielt das für die Kunst?
Ja, ich habe sie in Emden getroffen, wo sie gerade eine Ausstellung hat, da in der Kunsthalle. Naja, sie sagt halt, sie hat halt ein zirkuläres Zeitverständnis. Also, dass sie sagt, sie könnte 1000 Jahre alt sein oder 10. Also, sie hat auch was ganz Kindliches. Und natürlich ist sie, wenn sie, man kann sich das ja ausrechnen, wenn sie seit den 80er Jahren Kunst macht, dann ist sie jetzt nicht 30. Und sie hat halt schon eine ganze Karriere hinter sich. Und ja, aber sie wirkt einfach ganz mädchenhaft manchmal. Und ich finde es auch okay, wenn sie das nicht möchte, dass wir sie auf ihre Alter festlegen, dann mache ich das auch nicht.
Na klar. Ich fand es auch spannend, klang jetzt vielleicht so ein bisschen durch, dass es so ein bisschen fast auch was Spirituelles hat. Also sie spricht, glaube ich, an einer Stelle von kosmischer Kraft, wenn sie über ihre Kunst spricht. Und dann habt ihr ja auch ein Interview mit Alexander Kluge, dem mittlerweile 92 Jahren alten großen Künstler, der auch vom Kosmos spricht. Da bin ich irgendwie hängen geblieben und dachte, wunderst du dich darüber, dass irgendwie so viel jetzt von Kosmos, so was für Spirituellen, fast Esoterischem irgendwie gesprochen wird?
Gar nicht. Also das ist ja ein ganz großer Trend eigentlich in der Kunst, dass man das Spirituelle wieder sucht. Und ich finde das sehr schön, dass das sowohl bei Leike Ikumura als auch bei Kluge überhaupt nicht kitschig ist. Also dass die eine sehr, sehr unterschiedliche Art haben, natürlich über den Kosmos nachzudenken. Aber das ist einfach immer, also ich glaube, das Schöne auch bei Kluge ist ja immer, wie er auch sagt, irgendwie, wenn man sich vorstellt, wie alt der Kosmos ist, dann werden halt unsere aktuellen Probleme erstmal wieder ein bisschen kleiner und man hat das dann in so einem anderen Verhältnis. Und ich finde das total tröstlich, gerade heute.
Ja, total. Also merke ich sogar bei mir, wie ich so sofort entspannter werde. Ich denke, ja, hat er total recht. Also darüber können wir lesen in der neuen Ausgabe der Monopol. Und eine Frage habe ich noch an dich. Im Editorial sagst du, gehst auf die Sparmaßnahmen ein, die es in Berlin jetzt natürlich gibt. Und du sagst, wehren lohnt sich. Wie machen wir es? Wie können wir uns wehren?
Ja, nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen anderen Städten.
Ja.
Man muss einfach dranbleiben. Also wir müssen publizistisch immer weiter darüber schreiben, müssen immer weiter schreiben, das geht so nicht. Was hat das für Konsequenzen? Müssen den Leuten ein Forum geben, die davon betroffen sind. Und letztlich ist es ein zivilgesellschaftliches Thema. Also ich glaube, einfach auf die Straße gehen, ja, und schreiben, reden, was halt unser Job ist.
Die Chefredakteurin des Monopolmagazins, Elke Buhr, zur neuen Januar-Ausgabe, die jetzt natürlich überall zu haben ist im Zeitschriftenhandel. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.